Ja, einen herzlichen guten Morgen. Schön, euch zu sehen an einem schönen Tag. Vielleicht wird es den einen oder anderen zu warm, aber genießen wir das, was der Herr uns auch an diesem Tag bereitet im Wetter, in unserem Herzen, in unserer Gemeinschaft. Und lasst uns auch da sein Wort vor Augen haben. Christliche Freiheit, verantwortlich leben, das ist heute unser Thema. Wir haben ja heute diesen dritten Block, beginnen wir in der Predigtreihe, und dieser dritte Block hat das Motto Freiheit, die liebt und aufbaut. Und dafür möchte auch unser heutiger Text ein Einstieg sein und eine Fokussierung auch, was das alles beinhaltet. Ich lese mal den Text in 1. Korinther 8. Vers 1 bis 3, den wir vor Augen haben, und nachher könnt ihr den auch mitlesen, wenn wir das abschnittweise dann behandeln. Kapitel 8 im 1. Korinther 1 bis 13. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis aber bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keine Götzen in der Welt gibt und kein Gott ist, außer nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter im Himmel oder auf Erden gibt, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns nur ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, und wir durch ihn. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen. Sondern manche essen dieses Götzenopferfleisch, das sie jetzt, Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, dass sie bis jetzt an Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch, und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott, weder sind wir, wenn wir essen, gering, noch sind wir, wenn wir nicht essen, gering, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Seht aber zu, dass die nicht diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zum Tisch liegen siehst, wird nicht dein Gewissen, da es schwach ist, bestärkt, sein Gewissen bestärkt werden, den Götzenopfer zu essen? Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Anstoß gibt, so will ich nie und nimmer Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Alles ist erlaubt, war ja so ein bisschen die Überschrift, was auch so durch diese Kapitel mit durchgeht. Alles ist erlaubt, ohne Rücksicht und Verluste. Das war die Devise wohl von diesen Korinthern. Ja, wir haben die Erkenntnis, wir haben die Freiheit, und wir dürfen in aller Freiheit das leben, wozu uns Jesus freigemacht hat. Da nehmen wir nehmen uns die Freiheit, egal zu welchem Preis und wen stört oder nicht stört. Historisch war die Stadt der Korinth eine große Metropole des Handels, der griechischen Kultur, der heidnischen Tempel- und Götterverehrungen. Der Tempel war besonders auch von der Oberschicht, diejenigen, die sich leisten konnten, oft auch Zentrum von religiösem und gesellschaftlichem Zusammenkommen. Sehen und gesehen werden war da wichtig, ne? Und manche haben von daher auch sich das Recht abgeleitet, wir sind frei in Christus. Und deswegen habe ich auch die Freiheit, in dieser Gesellschaft zu sein und mich und die Gemeinschaft zu pflegen. Feste wurden gefeiert und Festtafeln voll mit dem übrigen Fleisch, das Fleisch, was da geopfert wurde, diesen Götzen. Und daneben war ja auch in diesem Tempelbereich ein Markt, wo dann das übrige Fleisch, das wurde ja nicht weggeschmissen, das wurde dann auch verkauft oder vor Ort dann bei diesen Zusammenkünften auch weiter gegessen. Jetzt war die korinthische Gemeinde ja eine gemischte Gemeinde. Da waren ja viele Gruppen zusammen. Da waren Judenchristen, da waren aber auch viele aus Heidenchristen, die ihre Hintergründe haben. Für die Juden war es ganz klar, Götzenopfer und Götzenopferfleisch zu essen, verboten. Gibt es nicht. Das ist von der Schrift her untersagt. Und auch die Heidenchristen, ja, waren bisher an diese Götzen verhaftet. Sie haben ja aus diesem Götzendienst gelebt, das war ihr Hintergrund. Und wenn sie jetzt dem wieder ausgesetzt sind oder die Frage hatten, ja, was macht das? Haben wir noch Möglichkeit oder Freiheit überhaupt? Die haben ja Schwierigkeiten gehabt. Und da gab es so ein bisschen diese zwei Positionen in der Gemeinde, die Spannungen, ja, in dieser neuen Freiheit in Christus, wie weit diese Freiheit gehen darf oder nicht. Und da gab es auf der einen Seite diejenigen, die sagen, wir haben die Erkenntnis, und Erkenntnis war in Griechenland im griechischen Denken sowieso ganz was Hohes. Wer Erkenntnis hatte, der war wer, und der war wichtig und der war richtig. Und so war das auch ein Denken, dass sie diejenigen, die diese Erkenntnis hatten, auch gemeint haben, wir haben die Freiheit und die nehmen wir uns und da beharren wir uns. Und auf der anderen Seite gab es aber auch wieder Geschwister, die waren neu bekehrt. Die kamen direkt vielleicht noch aus dem Hintergrund dieses Götzendienstes von ihren Göttern, waren davon noch geprägt und waren Neubekehrte, welche noch nicht so gefestigt waren in ihrem Gewissen und diese Freiheit und die Erkenntnis noch nicht so mittragen konnte wie vielleicht diese sogenannten Wissenden, Erkennenden, ja, schon gelebt und demonstriert haben. Paulus geht hier in diesem Brief klar darauf ein, es war eine Frage, wie sieht das aus mit Götzenopfer, da hat er geantwortet in seinem Brief und er versucht das klarzustellen, diese Freiheit aus Erkenntnis, was hat es wirklich auf sich? Und da ging es nicht nur für den Paulus in diesem Brief, ja oder nein, okay oder nicht okay. Ja, und Götzenopfer ist nicht basta, sondern er geht tiefer. Wenn er in diesem Abschnitt den Blick hat, ja, welchen Platz, welchen Rahmen haben unsere Erkenntnisse und Freiheiten? Das war sein Fokus. Wie leben wir unsere Freiheit aus und auf welcher Basis? Mit welchen Motiven, mit welcher Motivation, was sind die Kriterien, ja? Mit welchen Auswirkungen und Konsequenzen müssen wir mit unseren Freiheiten und in ihrem Umgang vor Augen haben. Die Konsequenzen, Auswirkungen für andere, aber auch für mich selbst. Und dann gibt es Grenzen. Habe ich Freiheit grenzenlos? Das sind Fragen, die wir heute natürlich auch in unserem Christenleben haben. Es gibt Bereiche und Dinge in der Bibel, die nicht klar verboten sind in der Bibel. Oder es gibt sogar Dinge, die wir heute haben, ja, die kannte die Bibel noch gar nicht. Ja, und wir haben Probleme. Ja. Darf ich nur Harley fahren? Oder ich weiß nicht was. Ja, da wusste man damals noch nichts. Aber die Frage war schon, auch was uns heute noch umtreibt und wo auch diese Fragestellungen sind, je nach Hintergrund, die wir haben, zum Beispiel, dass es Grauzonen gibt, sagt man so schön, Grauzonen, die auch heute in den Gemeinden hin und her diskutiert werden, zum Beispiel Alkoholgenuss oder Tanzen, ja, Musikstile, Theater, Kino, Kultur und so manches Verschiedenes mehr, was immer wieder auch verschiedene Positionen und Hintergründe darstellt, was möglicherweise zu Spannungen führt. Je nach Hintergrund persönlicher Lebensbiografie des Einzelnen gibt es eben verschiedene Beurteilungen und auch ganz persönliche Entscheidungen zu diesen Themen. Paulus widerspricht hier unmissverständlich. Also Paulus beantwortet und erläutert dieses Thema ja, an drei Grundgedanken. Der erste Grundgedanken, den er vor Augen hat, Erkenntnis ohne Liebe ist wertlos. Er schreibt ja hier, dass wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie er erkennen soll. Ja, wir wissen, dass wir alle Erkenntnis haben und Erkenntnis bläht auf, aber Liebe baut. Also da waren die Leute in der Gemeinde, die ihre Erkenntnisse haben und in der Erkenntnis, die auch in der Philosophie und so weiter, im griechischen Denken überhaupt wichtig war, das hat auch in der Gemeinde eine Rolle gespielt. Diejenigen, die Bescheid wussten, die Erkenntnis haben und sagten, da bin ich richtig und das reicht. Ja. Und da greift er diesen Standpunkt ja praktisch auf, wenn sie sagen, alle haben Erkenntnis und das ist okay. Wenn ich Erkenntnis habe, dann reicht das für meine Freiheit und aus dieser Erkenntnis lebe ich meine Freiheit. Und Paulus schreibt hier ganz klar, das reicht nicht. Er greift den Standpunkt der Starken und Wissenden auf. Erkenntnis, habe ich ja gesagt, war wichtig in der griechischen Kultur und Erkenntnis hatten sie auch dann zur zentralen Stelle ihres Glaubenslebens gemacht, ja, anstatt Christus. Die Erkenntnis wurde höher gehängt und hat einen höheren Stellenwert bekommen als ihr Sein in Christus. Und sie merkten dann nicht, dass sie sich selbst damit ins Zentrum stellten. Sie identifizierten sich damit, als ihrem geistlichen Wert. Und diese Gruppe wollte das Leben und Verhalten aus der Erkenntnis regeln und nicht aus der Beziehung zu Gott. Ja, sie haben versucht, der Erkenntnis eine entscheidende Stellung gegeben oder vielleicht die alles entscheidende Stellung vor Gott, anstatt ihre Stellung in Christus zu haben. Und da widerspricht der Paulus ganz klar und unmissverständlich. Die Erkenntnis, sei sie noch so großartig und wichtig, und das dürfen wir merken, wenn wir selbst Erkenntnis haben, sei sie noch so großartig und wichtig, darf diese Rolle nicht spielen, dass sie das Zentrum unseres Lebens und das Zentrum unseres Handels wird und die daraus vermeintlichen Freiheiten, die uns dann bestimmen. Er schreibt, sie bläht auf, die Erkenntnis, aber Liebe baut auf. Aufblähen heißt, ich bilde mir was ein, ich stehe besser da und wenn ich in meinen Erkenntnissen so weit gereift bin, dann habe ich auch mehr Gewicht als Christ, da ist mein Glauben mehr wert. Paulus schreibt ganz klar im Kapitel 13, wenn ich alle Weissagungen habe und alle Geheimnisse wüsste und Erkenntnisse weiß und Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Die Liebe tut nicht groß, heißt es. Sie bläht sich nicht auf. Sie sucht nicht das Ihre. Und Philipper schreibt dem Paulus ja auch, dass wir auf das Anderen schauen sollten und nicht in erster Linie auf uns. Erkenntnis ohne Liebe ist wertlos. Was für eine Aussage auch in diesem Korinther Kapitel 13, was alles die Liebe ausmacht und was dahinter steht oder nicht, welchen Wert unser Christenleben, unser christlichen Handeln und alles mögliche Erkenntnis oder was es auch ist, von der Liebe getragen und geprägt sein muss. Was für eine Aussage. Paulus setzt alle unsere Erkenntnisse, unseren Glauben, unsere Freiheit des Glaubens in die Relation zur Liebe aus Gott und in die Relation zur Liebe zueinander. Deine Erkenntnis, dein Wissen, dein Bibelwissen, deine ganzen theologischen Erkenntnisse sind nicht die Grundlage, vor der du richtig vor Gott stehst. Oder meinst, etwas zu gelten. Sie bringt dich Gott kein Stückchen näher. Ohne ein echtes, gelebtes Beziehung mit Jesus Christus und aus Gott und zu ihm, ja, wird diese Erkenntnis heiße Luft werden. Und diese Liebesbeziehung, wie er hier schreibt, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt, das sind die Grundlagen, dass wir, wenn wir von Gott geliebt sind und er uns seine Liebe geschenkt hat und wir diese liebende Beziehung haben, dann wird das Auswirkungen haben, auch unsere Beziehungen in den Gemeinden. Diese ist Grundlage und zu echter tragender Erkenntnis und Gottes Erkenntnis. Die Beziehung versetzt uns erst in die Lage für richtiges Erkennen vom Willen Gottes. Für unser Leben und Handeln, unseren Wert, den wir allein aus Gott haben. Nicht allein aus unserem Wissen über ihn. Der nächste Gedankenschritt, den Paulus hier hat, in den Versen 4 bis 8, Erkenntnis macht keinen Unterschied vor Gott. Du kannst in deinem Glauben schon so weit sein und alle möglichen Dinge schon erfahren und erkannt haben aus deinem Studium, aus, ja, wo andere vielleicht erst am Beginn stehen, wo sie vielleicht noch nicht mal so vieles wissen, ja, wo sie noch manche Wege vielleicht gehen. Ja. Paulus macht es hier klar. Und das haben auch schon die Propheten gesagt. Der Prophet Jesaja und auch Jeremia. Und im Psalm 115 wird deutlich, diese Götzen, und das heißt hier, was das Götzenopferfleisch betrifft, dass es keine Götzen in der Welt gibt. Und dass auch Gott nur einer ist. Also Paulus macht in diesem Abschnitt zum Ausdruck, ihr habt recht, eure Erkenntnis ist richtig, es gibt nur einen Gott. Und diese Götzen sind tote Figuren, tote Holzstöckchen, tote Hölzer, die nicht mal sprechen können, obwohl sie einen Mund haben und nicht mal sehen können, obwohl ihnen Augen angemalt wurden. Sie sind tote. Ja, es gibt keine Götzen und Götter als nur einen Gott. Selbst wenn es scheinbar auch sogenannte Götter und Herren gibt, heißt es, und wenn wir in die Welt schauen, dann merken wir in allen möglichen Ländern und Kulturen, wie Götzendienste, wie Figuren und was alles oder Götter auch so angebetet werden. Wir brauchen da aber noch nicht mal sonst in diese Länder gehen. Wir können auch bei uns schon schauen. Verschiedene Religionen haben alle Götter und Götzen, aber auch hier, das geht bis zu Fußballgöttern oder sonstige Menschen und Figuren, Idole, die wir verehren, die wir hochhalten, die denen wir nachfolgen und die für uns das Zentrum werden als Vorbild. Und da sind wir genauso gefragt. Es gibt in Wirklichkeit nur einen wahren Schöpfer, Vater im Himmel und einen Herrn Jesus Christus. Und das bleibt. Da sagt Paulus, da habt ihr recht. Er sagt, diese Erkenntnis ist zentral. Er bleibt bei dieser Wahrheit. Aber, und das ist der Punkt, damit rechtfertigen diese sogenannten Starken in ihrer Freiheit ihre vermeintlichen Freiheitsrechte. Ja, wenn es keine Götter gibt, ja, dann gibt es auch kein Götzenopferfleisch, dann lasst uns feiern und lasst uns futtern. Ja, und was soll's? Ja, dann haben wir alle Freiheit, uns überall zu bewegen, ja, und auch im Götzentempel zu liegen, beim Götzenopferfleisch in feierlicher Gesellschaft. Wirklich? Es ist schon eine Anfrage, ist diese Freiheit wie? Ich meine, dass Sie sich in diesem Fall, die Korinther, sehr wohl täuschen. Ich möchte nicht weit vorgreifen, weil der Abschnitt kommt später, aber im Kapitel 10, da macht Paulus ganz klar, wer am Götzenopfer teilnimmt, ja, oder am Götzentisch sitzt, der sitzt am Tisch der Dämonen. Und die Dämonen sind sehr wohl real. Das sind Realitäten, die im Hintergrund wirken, die uns anfechten können und in Gefahr bringen können. Ja, und da beschreibt Paulus ganz klar, Abstand zu halten, flieht dem Götzendienst. Ja. Unvereinbarkeit von Tisch des Herrn mit Tisch der Dämonen. Also doch keine Gemeinschaft, in welcher Form. Deswegen ist das auch für uns immer wieder eine Herausforderung, wie weit gehen unsere Freiheiten, was ist der Rahmen, den uns Gott auch gesetzt hat. Ob ihr nun esst oder trinkt, schreibt er da auch, oder sonst etwas tut, es soll alles zur Ehre Gottes sein. Und da dürfen wir auch unsere persönlichen Freiheiten und Aktivitäten mal so durchchecken. Ist das okay? Wird das zum Anstoß? Ist es zur Ehre Gottes? Was steckt dahinter? Ich denke, dass es sehr wohl eine Überlegung wert ist, wie und in welchem Rahmen und mit welchen Kriterien wir unsere Freiheit leben. Alles ist erlaubt, heißt es ja, aber nicht alles nützt. Und nicht alles baut auf und es soll mich auch nichts beherrschen. Und da sind wir schon gefragt. Wir dürfen dankbar sein, dass wir Freiheit haben, dass wir Dinge genießen dürfen, dass wir in Christus in dieser Freiheit viele Dinge geschenkt bekommen haben, an denen wir uns erfreuen und sie genießen dürfen und damit leben. Aber doch gilt für uns, darin Maß und Mitte zu behalten. Wir laufen sonst Gefahr, dass diese Dinge uns wieder beherrschen oder wir möglicherweise dann wieder einen anderen Mittelpunkt bekommen als Jesus Christus, nämlich dieses, was uns dann mehr in Anspruch nimmt als Christus. Paulus sagt auch im 1. Korinther 10, Vers 12, wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Also alle Sicherheiten in aller Dankbarkeit mit dem, was wir an Freiheit haben, ist es doch nicht so, dass sie unbegrenzt ist. Es war mal ein König oder ein Fürst, der hat seinen Kutscher verloren. Ja. Und da hat er dann Bewerber gehabt, die ihm erzählen sollten, wie gut sie kutschen können. Früher war es die Chauffeure, oder heute sind es die Chauffeure, damals war die Kutscher. Und dann hat der Erste gesagt, meine Güte, also wenn ich die Pferde, ja, und ich kann noch mit einem Rad hängend noch am schmalen Weg an, ja, und kriegt das in den Griff, da passiert nichts. Und der Nächste hat auch gesagt, ja, also mein Lieber, ich kann durchheizen, ja, und Abgrund hin oder her, selbst wenn ich noch in der Nähe bleibe, kein Problem für mich. Und dann kam der Dritte, der hat gesagt, weißt du was, wenn du mich nimmst, dann halte ich so viel Abstand, wie es geht, wie nötig ist, dass ich nicht auf der anderen Seite Gefahr laufe, in den Abgrund zu fallen. Und das war die Antwort, die dieser Fürst oder König haben wollte, um den richtigen Kutscher zu finden. Und so ist es auch mit unseren Freiheiten. Wir haben Freiheiten. Ja, fahren wir links oder rechts? Ja, oder gehen wir zu weit an den Abgrund? Es ist schon für uns auch da eine Fragestellung. Vers 7 heißt es, die Erkenntnis ist aber nicht in allen. Und das ist schon interessant. Wir haben die Erkenntnis, Paulus sagt, ihr habt Recht, ja, ihr habt die Erkenntnis und ihr habt Freiheit und lebt ihr, aber das ist nicht allen so. Paulus macht klar, es gibt auch noch Geschwister in der Gemeinde, welche diese Freiheit und Erkenntnis für sich noch nicht verinnerlicht haben. Und darin noch nicht gefestigt sind. Sie stehen vielleicht noch ganz am Anfang des Glaubens. Sie sind noch gar nicht geprägt, ja, und haben noch vieles von ihrer Vergangenheit, von dem, was sie befreit wurden, ja, aus den Götzen oder Göttern oder was es auch immer ist, ja, wo sie noch noch drin verhaftet sind innerlich, wo sie noch nicht noch, wie sagen wir, gedanklich innerlich noch geprägt sind. Das ist oft ein Prozess, der wächst im Glauben. Ihr schwaches Gewissen ist noch nicht gefestigt. Es geht nicht darum, dass sie so ein starkes Gewissen haben und sagen, klar, ich habe was dagegen, weil, sondern sie waren immer noch beeinflussbar. Sie waren immer noch auf der Suche. Ja, es war immer noch die Möglichkeit und Verunsicherung. Sie haben keine festen Überzeugungen und sind daher leicht auch für andere Meinungen beeinflussbar. Noch ein schwaches Glaubenspflänzchen, kann man sagen, das noch gepflegt werden muss. Und da hat Paulus Sorge, dass die Starken diejenigen sind, die sagen, ist doch alles okay. Ja. Für diese schwachen Glaubenspflänzchen ist das Essen von Opferfleisch immer noch realer Götzendienst. Und sie kommen dadurch in Gewissensnöte. Römer 14 heißt es in Vers 23, wer zweifelt, wer ist, der verurteilt. Nee, wer aber zweifelt, wenn er ist, der ist verurteilt, wenn er nicht aus Glauben das tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Und das war letztlich dann die Not, in die auch solche Geschwister geraten können, wenn man sie auch in diese Situation bringt. Solche Glaubenspflänzchen, die haben wir auch in unseren Gemeinden, vielleicht auch hier. Ja, die kommen bei uns auch immer wieder vor, dass wir sie begleiten müssen. Ja, und wir haben eine besondere geistliche Verantwortung, auch sie zu begleiten, zu stärken und zu ermutigen, zu unterweisen, damit sie noch in ihrem jungen, vielleicht noch zerbrechlichen Glaubensweg heranwachsen können und eine innere Festigkeit in ihrem Christenleben finden können. Und sie stehen, und das ist Paulus auch wichtig, wenn er sagt, in Vers 8, Speise macht uns nicht angenehm vor Gott, weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Diejenigen, die gemeint haben, sie können alles essen, guckten vielleicht auf die anderen runter oder es ist eine gegenseitige Wertigkeit gewesen. Hier steht dem Paulus vor Augen, wir stehen geistlich nicht übereinander oder zueinander. Sie stehen geistlich nicht unter uns, die wir vielleicht schon stark im Glauben sind. Und sie stehen auch nicht hinter uns, ja, sondern in Christus neben uns, zu uns und in unserer Mitte. Und das dürfen wir für uns auch festhalten. Wenn wir solche Geschwister haben, die diese Pflänzchen noch haben, die noch ein unsicheres, ein schwaches Gewissen haben, die noch in Fragen sind die, und noch Antworten suchen, die gefährdet sind, möglicherweise ihr altes Leben wieder anzunehmen, dann ist es wichtig, da dürfen wir nicht werden. Sie stehen beide vor Gott. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Was heißt das? Das, was wir essen oder nicht, hat keinerlei Bedeutung und Auswirkungen auf unser Verhältnis zu Gott. Darum geht es hier dem Paulus nicht. Keiner steht hier geistlich über dem anderen. Beide stehen gleichwertig vor Gott, von ihm geliebt und getragen. Und da gibt es keinen Unterschied. Da ist keiner besser als der andere. Und das ist für uns auch wichtig, dass wir da klar sind. Wenn wir Glauben haben, wie wir es vorher gelesen haben, und Erkenntnisse und weiß ich alles, und die Leute zu uns aufschauen, dürfen wir unseren Wert daran nicht messen, sondern unseren Wert haben wir alle, die Schwachen wie die Starken in Christus. Der dritte Gedanke, den Paulus hat, christliche Freiheit ist nicht grenzenlos. Da sagt er, seht aber zu, ja. Wenn der Gedanke steht bei den Leuten, wir haben die Erkenntnisse, wir haben alle Freiheit, alles ist erlaubt, ja, Eugen hat in seiner Predigt am 5. Juli gesagt, wer so denkt, alles ist erlaubt, ich habe alle Freiheit, der hat etwas gründlich missverstanden. Wir gehören nicht uns selbst, sondern Christus. Und auch unsere Freiheit und unsere Freiheiten und das, was wir leben, ja, und denken und erkennen, haben wir nicht für uns. Wir leben unseren Glauben nicht aus uns. Der Bezugsrahmen unserer Freiheit sind nicht wir selbst, sondern unser Sein in Christus. Und da stehen wir mit unserer Freiheit, mit unserer Erkenntnis. Ja. Wir stehen in Beziehung. Wir leben unseren Glauben, unsere Freiheit nicht für uns selbst und für uns alleine. Wir, so wie wir unsere Freiheit und Erkenntnisse mit ihnen umgehen und leben, hat das Auswirkungen, die Paulus ja dann auch im Folgenden beschreibt. Das hat Auswirkungen auf uns, auf unser geistliches Leben. Es hat Auswirkungen auf unsere Mitgeschwister, auf unsere Mitmenschen. Und es hat Auswirkungen auf unsere Beziehung zu Christus. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen ein Anstoß wird, heißt es. Man kann es übersetzen, dass er daran, an euren Freiheit, an dem, was ihr meint, tun zu können und behauptet, ja, dass der Bruder oder die Schwester darin nicht zu Fall kommt, nicht zu Schaden kommt. Seht aber zu, macht es euch zum Ziel und legt euren Augenmerk darauf, seid darauf bedacht, dass nicht diese Schwachen Anstoß haben und dann gefährdet sind zu fallen in ihrem schwachen Glaubensleben, in dieser Schwachheit der Pflänzchen, dann überrollt werden von eurem Verhalten. Ist ja alles okay. Ja. Paulus gibt hier seinen Zeitgenossen sehr wohl das Beispiel. Stellt ihr mal vor oder stellt euch mal vor, da geht einer, liegt im Tempel, heißt es hier, zu Tisch, fleißig feiernd, fleißig Götzenopferfleisch essen und freut sich dran und sagt, ich habe das Recht und mir ist es wichtig und so weiter. Ich habe die Freiheit. Und einer, der diese Freiheit nicht hat, so jemanden, ja, der sieht dich in diesem Tempel. Wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tische liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, Götzenopferfleisch zu essen. Das schwache, noch nicht gefestigte Gewissen wird verleitet, in alte Muster zurückzufallen. Nur weil jemand meint, das ist schon okay so. Wir sind frei und ja, lass dir keinen Kopf machen. Ja, ist alles okay. Obwohl er diese Freiheit und Erkenntnis eben noch nicht für sich hat und in innere Not kommt. Wir haben das auch heute in unseren Zeiten so ein Beispiel, gibt es mögliche Beispiele. Da ist jemand aus einer Abhängigkeit vom Alkohol gekommen und ich sage, komm, wir trinken Gläschen, gehen wir auf ein Bierchen, ist doch kein Problem. Ja, ist ja okay. Ja. Oder sonstige Abhängigkeiten, die da sind, Alkohol oder Spielsucht. Und ich gehe mit dem zocken. Lass uns doch mal zocken, ist doch okay, ist alles in Ordnung. Ja, und er hat Mühe damit, weil es ihm in seinem Gewissen immer noch keine Festigkeit hat und er in Gefahr läuft, da wieder reingezogen zu werden. Ja, er wird in seinem Gewissen bestärkt oder verleitet, praktisch da wieder teilzunehmen, obwohl er für sich gesehen immer noch die Not hat und vor Augen hat, das ist für mich noch nicht okay, das macht mir noch Not. Ich bin noch nicht so weit. Und da haben wir auch bei uns in diesen Fragen immer wieder auch Hintergründe, jeder für sich. Ja, was waren unsere Götzen, unsere Götter früher? War es eine Sportleistung oder sonst was, woraus wir vielleicht in Christus befreit und einen Abstand gewinnen konnten? Du gehst unsensibel in deiner persönlichen Freiheit darüber hinweg, das ist schon okay so, und merkst nicht, welche geistliche Not und Gefahr es diesem Bruder, dieser Schwester bringen kann. Und das ist das, was Paulus vor Augen stellt. Du stehst mit deinen Freiheiten, mit deinen Erkenntnissen nicht alleine. Du hast da einen Rahmen, in den du gestellt bist. Die Gefahr, wieder rückfällig zu werden, für diesen Bruder in alte Abhängigkeiten zu geraten und dabei Schiffbruch, geistlichen Schiffbruch zu erleiden. Und hier liegt praktisch auch die Grenze für unsere Freiheit. Man sagt das schon im Allgemeinen, in der politischen Bildung, meine Freiheit, die endet bei der Freiheit des anderen. Ja? Und es ist im Geistlichen auch nicht anders. Vers 11 heißt es, durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder um des Willen Christus gestorben ist. Jesus hat auf seine Freiheit verzichtet, damit dieser Bruder vielleicht frei werden konnte. Und hier wird deutlich, welche Verantwortung wir auch füreinander haben, mit unserer Erkenntnis und Freiheit umzugehen. Unser erster Gedanke hatten wir schon am Anfang, Liebe ist wertlos. Ja, sie kann sogar zerstörend wirken. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr mal auch in Ruhe zu Hause den Römerbrief Kapitel 14 lest. Da ist manches, was noch zum Ausdruck kommt, dass wir mit unseren Freiheiten nicht zum Schaden werden. Vers 12. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Das ist Vollkornbrot. Haben wir eine Ahnung davon, was es möglicherweise in einem solchen jungen Christen, der noch im Prozess ist, heil zu werden, ja, von seinen Bindungen loszukommen, der noch in der Seelsorge oder wo auch immer in seinem jungen Glauben tatsächlich noch diese Prägung im Kopf hat, ja, und noch auf dem Weg ist, haben wir eine Ahnung, ja, wenn es heißt, ihr verletzt das schwache Gewissen. Das heißt, übersetzt auch, wir misshandeln, wir schlagen auf dem sein Gewissen ein, wir misshandeln ihn so. Und damit sündigen wir nicht nur gegen diesen Geschwister, gegen diesen Bruder oder Schwester, sondern auch gegen Christus. Haben wir eine Ahnung, was wir mit unseren Freiheiten möglicherweise dann, auch wenn wir es vielleicht gar nicht so bewusst machen, auslösen oder anrichten können? Lasst uns das vor Augen haben. Es ist Verantwortung, die wir auch einander haben. Wenn ihr eure Erkenntnis und Freiheit in liebloser und unsensibler Weise gegenüber solchen Geschwistern und Mitmenschen auslebt und darauf beharrt, ich habe das Recht, ich habe die Freiheit, musst du mal gucken, vielleicht kommst du auch denn, oder ist doch alles okay, kannst doch mitgehen oder mitmachen oder was auch immer. Wenn wir das so ausleben, als wäre sie eine Angelegenheit eurer und ihr hättet ein Recht darauf, ja, ich habe und nehme mir die Freiheit, dann ist es eben ein gefährlicher Irrweg. Es ist eben nicht nur Ansichtssache oder Erkenntnissache, ja, wie ich zu was stehe, ja, und wie ich meine Freiheiten lebe. Dann es ist, dass ich schuldig werden kann. Dann werde ich schuldig an unseren Geschwistern und damit auch an Christus. Weil auch unser Bruder und unsere Schwester in aller Schwachheit in unserer Gemeinde Leib Christi ist. Und damit werden wir auch an Jesus schuldig. Wir werden auch schuldig an Jesus, weil wir ihm ungehorsam sind, weil wir ihm nicht gehorchen und uns die Freiheit nehmen, weil sie falsch verstanden wird, uns auch selbst noch damit schaden und in Schuld bringen. Paulus sagt in Vers 13, darum, wenn eine Speise meinen Bruder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Wow, nie und nimmer. Paulus war bereit, auf seine Freiheit zu verzichten, für den Fall, dass er damit einen Bruder gefährdet oder in seinem Glaubensleben zu Fall bringt und zu Fall kommt und dass er damit auch Schiffbruch erleiden kann. Er hat die Freiheit nicht und er hatte die Freiheit, seine Freiheit nicht an sich zu binden. Er hatte die Freiheit, nicht an diese Freiheit und an diese Erkenntnisse gebunden zu sein, sondern an die Liebe zu seinen Geschwistern. Und da steht die Frage an dich und mich, an uns. Wie würdest du dich entscheiden? Hast du die Freiheit zu lassen? Hast du die Möglichkeit, ja, deine Freiheiten hinten anzustellen, wenn es darum geht, dass andere Geschwister noch gestärkt werden, ihnen zu Hilfe zu sein, dass unsere Freiheit, liebende Freiheit, zum Dienst ist? Zum Schluss christliche Freiheit, verantwortlich leben. Eine echte Herausforderung für uns. Wir haben vielleicht darüber nachgedacht, welchen Stellenwert wahre Erkenntnis und Freiheit hat, ja, wo sie einzuordnen ist. Und diese gibt es nur in einer lebendigen Beziehung zu Gott. Erkenntnis ohne Liebe ist wertlos. Wir haben gesehen, Erkenntnis macht keinen Unterschied vor Gott. Da stehst du nicht besser vor Gott da, wenn du alles weißt und alle Erkenntnis hast, ja, wenn, ja, und derjenige, der noch am Anfang steht, der noch Not hat, ja, beide sind in Christus und beide stehen vor Gott in gleicher Liebe, gleichermaßen geliebt. Ja, er hat uns darin zueinander gestellt, nicht über oder untereinander. Ja, diese Gemeinschaft ist von Gott gegeben. Und Paulus macht deutlich, wir stehen mit unserer Erkenntnis und Freiheit nicht für uns alleine, sondern in Beziehung zu unseren Glaubensgeschwistern in der Gemeinde. Unsere Freiheiten, unsere Erkenntnisse haben wir nicht für uns alleine. Wir sind eingeladen, ja, und herausgefordert, diese Freiheit in liebender Verantwortung zu leben, zum Segen und nicht zum Schaden unserer Geschwister und Mitmenschen. Und dann lasst uns diese Herausforderung und Einladung annehmen, darin leben, damit andere und wir selbst darin gesegnet werden. Amen.